Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über Themen rund um den Jugendfußball, meistens passend für Trainerinnen und Trainer. Mir gegenüber sitzt wie immer der Sakko. Hallo Sakko, schön, dass du da bist.
Hallo Joscha.
Wir starten direkt rein ohne Umschweife, und zwar haben wir zwei Fragen mitgebracht, zwei Zuhörerfragen, die zwei Themen betreffen. Einmal geht es um das Thema Techniktraining, also unser allerliebstes Thema, und dann gibt es noch eine Frage zu heterogenen Leistungsniveaus im Bambini-Training. Bist du bereit, Sakko?
Ja, bin ich, Josch.
Sehr gut, ich lese vor. Hallo Joscha, hallo Sakko und hallo an alle, die hinter den Kulissen malochen. Ja, das sind nur Sakko und ich, die hier malochen. leider kein Redaktionsteam im Hintergrund. Eure Folge Es lebe das Techniktraining hat mich getriggert, eine Frage loszuwerden. Und
zwar... hat mich getriggert, eine Frage loszuwerden.
Ihr genau. Ihr präferiert ja Spielform. Das verstehe ich gut. Spaß, Gas geben, echter Fußball. Aber was mache ich bei stark leistungsheterogenen Gruppen, zum Beispiel in der E-Jugend? Da treffen blutige Anfänger auf Kinder, die seit der G-Jugend kicken können. Oder die seit der G-Jugend kicken. Überspitzt gesagt, wenn jemand den Ball nicht annehmen kann und das Tor aus einem Meter nicht trifft, hat er im 3 gegen 3 keine Erfolgserlebnisse. Die Mitspieler verdrehen die Augen und ich beobachte bei diesen Kindern in reinen Spielformen, zumindest am Ball, überhaupt keine Fortschritte. Deshalb habe ich angefangen, diese Spieler gezielt kurz rauszunehmen, denn mein Gedanke ist, ich fahre ja auch nicht mit dem Einrad über ein Hochseil, wenn ich noch nicht mal mit Stützrädern im Hinterhof fahren kann. Wilde Metapher auf jeden Fall. Ich lasse sie also isoliert 3 bis 5 Minuten ohne Hektik und Druck Bälle schießen oder passen. Es geht dabei ausdrücklich nicht um die letzten 2% Feinschliff, sondern um die ersten 10% Grundstock. Wenn wir beispielsweise 7 Spieler sind, spielen 6 im 3 gegen 3 und der Pausierende bekommt eine passende, isolierte Übung von mir angeboten. Ist das ein legitimer Weg, um den Einstieg zu erleichtern? Danke für den tollen Podcast. Hui, okay. Ein großes Thema. Bevor wir in die Erörterung gehen, der Hinweis, wir haben am 22. März, Februar, eine Fortbildung im Rahmen der Videoplattform Plus, die du geben wirst, Sakko, nämlich genau zu dem Thema Technik. Training. Heißt, für alle, die das Plus-Abo schon haben, da wird es nochmal in Gänze und stundenlang sozusagen thematisiert. Das ist am 23. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Da besprechen wir das nochmal sehr, sehr dezidiert im Rahmen der Videoplattform Plus. Aber lass uns doch auch mal reinsteigen, jetzt inhaltlicher Natur, Sakko. Was antworten wir dem guten, sehr gut gemeinten zumindest, wahrscheinlich ist ein E-Jugendtrainer, wenn er mit so einer Frage um die Ecke kommt.
Steht doch auch drin, oder nicht? Da steht doch E-Jugend.
Ah ja, stimmt, die G-Jugend ist nur quasi das Beispiel, was er bringt.
Good guess, Joscha. Ja. Das ist stark aus dem Kontext geschlossen. Das ist sicher mein E-Jugendtrainer.
Er sagt zum Beispiel in der E-Jugend, das könnte jetzt auch ein D-Jugendtrainer
sein. Ach so. Ja, okay, aber vermutlich meint er seine eigene Jugend. Es ist immer wieder interessant, weil diese Fragen oder diese Eindrücke und diese Unsicherheiten, die gibt es ja wirklich bei jedem E-Jugendtrainer. Und ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil da so viele Dinge vorausgesetzt werden, glaube ich, also an Überzeugung da sind in dieser Frage, die mitschwingt, dass man, glaube ich, wo ganz anders ansetzen muss. Also wir reden gar nicht darüber, ob es jetzt Sinn macht, dem Kind da 3 Minuten dann irgendwie aufs Tor schießen zu lassen in der Zeit, in der er sonst Pause hätte. Weil da sage ich, ja, mach doch, ist doch, also who cares, so, wo ist das Problem? Mach halt, oder wenn nicht, dann mach's nicht. Egal, es ist wirklich scheißegal. Aber in der Frage schwingt ja dieses ganz große Thema mit. Und das ist ja auch ein, wie gehe ich mit Leistungsunterschieden um in meiner Mannschaft? Und aus diesen vorhandenen Leistungsunterschieden macht er jetzt ein Technikthema. Ob das so ist oder nicht, wissen wir ja gar nicht. Aber wir müssen jetzt mal annehmen, dass der Trainer dann in seiner Beobachtung feststellt, okay, die sind technisch schlechter und weil sie technisch schlechter sind, können sie nicht mitspielen. Und wenn sie nicht richtig mitspielen können, macht es ihnen natürlich auch weniger Spaß und den anderen auch. Soweit kann man ja auch mitgehen. Und jetzt müsstest du aber ja noch ein Stück weiter zurückgehen, zu sagen, warum sind die denn technisch schlechter? Weil offensichtlich spielen die ja genauso lang wie die anderen zusammen. Das steht es nicht irgendwo mit dabei sogar?
Tut's. Also.
Ach so, na ja, gut, er schreibt, da treffen blutige Anfänger auf Kinder, die seit der G-Jugend kicken. So, jetzt hast du aber auch, also wenn du eine E-Jugend hast, die aus 14 Kindern besteht, die alle schon seit der Bambini da sind, dann hast du in dieser E-Jugend ein massives Leistungsgefälle. Obwohl die alle das gleiche Training hatten. Da wäre die Frage, wie kann das denn sein? Also offensichtlich ist ja das Training dann nicht der Grund dafür, dass sich die Kinder unterschiedlich gut entwickeln. Weil wenn du mit zweimal Training die Woche die Kinder 6 Jahre lang, 2 Jahre Bambini, 2 Jahre F-Jugend und dann im zweiten Jahr E-Jugend hast und stellst fest, du hast ein Leistungsgefälle, dann ist der Training der kleinste Faktor. Sonst hättest du ja kein Leistungsgefälle.
Es ist ein kleinerer Faktor, als man meint. Es ist nicht der kleinste Faktor.
Ich glaube, also klar, es ist dann Training, aber von den Einflüssen, denen das Kind auseinander ausgesetzt ist, ist es dann nun mal schon sehr klein, weil du von 2x90 Minuten und das ja auch nur über x Wochen im Jahr sprichst. Also du hast ja, ich weiß gar nicht, auf wie viel tatsächliche echte Netto-Trainingszeit pro Woche so ein Kind kommt in einem also im normalen Breitensportfußballverein. Weil, also unsere Ergebnisse zeigen ja schon, dass du bei irgendwo, jetzt lass es 40 Minuten sein, wenn du ein besseres Training als der Durchschnitt machst, heißt du hast 80 Minuten netto pro Woche. Und das hast du ja aber auch nur 30 Wochen lang. Das sind 2400 Minuten. Wenn es richtig, richtig gut läuft, das Kind nie krank ist und jedes Training teilnimmt. Davon musst du jetzt nochmal abziehen. Und das ist das, worüber wir reden, was unser Einfluss ist. Und jetzt eben, und das finde ich, ist immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich selber ein bisschen Druck von den Schultern zu nehmen als Trainer in diesen Altersstufen, dass man halt weiß, es ist nicht mein Training, das diese Auswirkung hervorruft. Also ich mache das Kind technisch nicht besser mit den 3, 4, 5, 6 Minuten, von denen er spricht. Das wird niemals passieren.
Was ist dann die Konsequenz daraus? Also wenn du sagst, also es ist einfacher gesagt als getan, weil ich als Trainer immer mich in der Verantwortung sehe. Ich bin ja auch der Trainer, der Coach des Ganzen. Also es bezieht sich jetzt ja nicht nur auf den technischen Bereich, sondern das könntest du ja auch auf taktische Themen, da könntest du ja in einer ähnlichen Art und Weise argumentieren. Aber was ist denn jetzt die Konsequenz daraus, wenn du sagst, es ist egal, was in diesen 5, 6 Minuten Standzeit passiert, ob er da jetzt isoliertes Techniktraining mit ihm macht und sich die Bälle hin und her passt oder nicht?
Weil ich glaube, dass das gar nicht das Problem ist, das der Trainer beschreibt. Und ich glaube, das ist auch nicht das Problem, das viele andere Trainer beschreiben, die dann anfangen, isoliert Techniktraining anzubieten, weil sie sagen, meine Kinder sind technisch nicht gut. Ich glaube, das Problem ist ein ganz anderes. Und es wird dann aus einer bestimmten Perspektive gesehen. Und dann werden daraus Rückschlüsse geschlossen, die, glaube ich, gar nicht so sehr auf das Ziel einzahlen, das man eigentlich erreichen möchte. Nämlich, du willst ja eigentlich, dass die Kinder mitspielen können, dass die in den Spielformen, die du ja anbietest, willst du, dass die genauso gut sind wie die anderen. Das ist ja der Kern dieser Frage. Du willst, dass die spielen können. Und jetzt ist es so, dass du natürlich Kinder hast, und zwar nimmst du den blutigen Anfänger und stellst den neben den, der seit 6 Jahren kickt, und sagst dann, oh, der blutige Anfänger, der braucht Techniktraining, der kann ja gar nicht gegen den spielen, der schon 6 Jahre mehr Bewegungserfahrung hat. Also dieser Vergleich macht das für mich zu einem ganz, ganz großen Fehler, weil wir daraus Rückschlüsse ziehen, die nicht richtig sind. Du müsstest dieses Kind jetzt vergleichen mit einem Kind, das quasi sportlich die gleiche Biografie aufweist wie es selber. Heißt, du musst 2 blutige Anfänger miteinander vergleichen. Und die wiederum kannst du ja gegeneinander spielen lassen, weil die auf dem gleichen Leistungsniveau sind. Jetzt fangen wir an, extreme Diskrepanzen aufzubauen in den Duellen, denen sie dann ausgesetzt sind, stellen dann fest, dass der eine natürlich viel schlechter ist und fangen jetzt an, Dinge mit dem zu tun, auf die wir nie kommen würden, wenn er leistungsgleich spielen würde. Weil wenn wir jetzt, es anderes Beispiel, wir spielen 10-mal 1 gegen 1 und ich nehme den Allerbesten aus meiner Mannschaft und den Allerschlechtesten aus meiner Mannschaft. Da müsste ich doch eigentlich sagen, mein Allerbester in der Mannschaft, den kann ich nicht mehr trainieren, den kann ich nicht mehr coachen. Weil der kann ja alles. Und beim Allerschlechtesten würde ich sagen, der kann gar nichts. Das ist ein Blümchenpflücker. Eigentlich sollte er die Sportart wechseln. Was mache ich denn jetzt damit? Und das Problem ist, der Vergleich tötet hier, glaube ich, die Objektivität in der Betrachtung des Entwicklungsstandes der Kinder. Bedeutet jetzt im Umkehrschluss, also was heißt das konkret? Ich will ja leistungshomogene Gruppen herstellen. Und das funktioniert nur bedingt im Breitensport. Also wenn ich mir die Mannschaften aussuchen kann und zusammenstecken kann, dann kann ich 12 gleich gute nehmen und kann die jetzt gegeneinander spielen lassen. Dann funktioniert es, dann habe ich diese Eindrücke so extrem, glaube ich, nicht mehr. Ich kann das abschwächen. Dazu haben wir auch eine eigene Fortbildung ja gegeben, weil das ein großes Thema ist. Also Umgang mit heterogenen Leistungsniveaus ist ja auch jetzt Teil der Plus-Fortbildungsreise, war, glaube ich, die allererste Veranstaltung, kann es sein. Weil wir gesagt haben, das ist das Allerwichtigste, weil genau diese Fragen daher kommen. Heißt, wir haben da, ich glaube, 60 oder 75 Minuten nur über das Thema gesprochen, wie kann ich mit leistungsheterogenen Teams trainieren, dass alle das bekommen, was sie brauchen.
Und ganz kurz, da der Hinweis, ja. Diese Fortbildung war kostenlos, also auch wenn du nicht Plus-Abonnent warst, einsehbar. Das Gleiche wird auch bei der nächsten Technik-Fortbildung, die ich jetzt angesprochen hatte, am 23. passieren. Heißt, wir packen den Link dazu in die Shownotes. Wenn ihr noch kein Abo, Plus-Abo habt, dann einfach draufklicken und angucken, überzeugen lassen. Wenn nicht, dann gerne noch ein Abo machen. Dann habt ihr quasi einen ganzen Monat lang noch was davon.
Ja, so, und da sprechen wir in dieser Fortbildung sprechen wir halt einige Sachen an. Also da geht es um äußere Differenzierung, innere Differenzierung bedeutet, teile ich die E1, E2 nach Alter ein oder teile ich sie eben nach Leistungsstand ein? Haben wir ein rollierendes System oder schmeißen wir die alle Kinder in einen Pool in der E-Jugend und machen Stationstraining, das dann in kleineren Gruppen leistungshomogener stattfinden kann? Dann hätte ich diese Probleme auch nicht. Heißt, wenn ich anstatt mit einer E-Jugend 14 Kinder zu trainieren, wo ich ein großes Leistungsgefälle habe, trainiere ich mit E1, E2 zusammen mit 28 Kindern, teile die in 6er-Gruppen auf und habe dann, was sind das, 4 oder 5 Stationen, je nachdem, ob ich dann 6er-8er-Gruppen mache und trainiere mit denen. Und dann spielen halt die 6 Besten in ihrer 1-gegen-1-Station und ihrer Torschussstation und die 6 Schwächsten spielen dann in ihrer Station. Und so kann ich viel besser darauf eingehen, die Kinder haben mehr Erfolgserlebnis und so weiter. Das ist eine Möglichkeit der äußeren Differenzierung, die wir haben, damit Leistungsheterogenität nicht zu sehr ins Gewicht fällt. Wenn ich diese ganzen Möglichkeiten nicht habe, weil wir nur eine E-Jugend haben, dann sprechen wir über innere Differenzierungsmöglichkeiten. Heißt, was kann ich innerhalb meines Trainings machen, dass wir weniger ungleiche Duelle haben. Wenn ich jetzt ein 7 gegen 7 spielen lasse mit 14 Kindern, dann habe ich großes Leistungsgefälle, weil eben innerhalb der Teams große Leistungsgefälle da sind. Wenn ich 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 spielen lasse, dann kann ich gleich starke Teams gegeneinander einteilen. Ich kann Schlag deinen eigenen Scorespieler einbauen. Heißt, du spielst gar nicht immer gegen den anderen, sondern du spielst gegen dich und deinen letzten Rekord von letzter Woche oder von vor 5 Minuten. Dann haben wir diese 3-2-1-Regeln oder Pässe gleich Tore-Regeln oder Champions-League-Formate. Also die ganze Fortbildung ist voll mit praktischen Hinweisen, wie ich mit Leistungsheterogenität umgehen kann. Und das ist das eigentliche Problem. Und ich würde als Trainer vermutlich dann nicht mehr auf die Idee kommen zu sagen, der ist technisch zu schlecht, wenn er gegen jemanden auf seinem Leistungsniveau spielt und auch Erfolge hat. Punkt. Kurz noch, ich beende meinen Redeschwall noch mit dem anderen Thema, nämlich Technikerwerbstraining. Das ist das, was da ja beschrieben wird, so ein Stück weit. Und das ist wiederum legitim. Bedeutet, meine Eintrittskarte zu einem Spiel gegen einen Gegner ist eben die Grundmechaniken des Spiels zu beherrschen. Und das bedeutet, ich kann mit meinem Fuß den Ball so berühren, dass er ungefähr in die Richtung rollt, die ich möchte. Und ich habe kognitiv bin ich dazu in der Lage zu verstehen, dass dieser Ball da hinten irgendwo rein muss, damit ich einen Punkt mache. Und wenn ich mehr Punkte habe als der Gegner, habe ich gewonnen. Das muss ja gegeben sein. Bedeutet, ich muss den Kindern, wenn sie noch nie die Erfahrung mit Ball am Fuß gesammelt haben, diese erstmal geben. Aber wenn es Kinder sind, die seit 4 Jahren da sind, dann reden wir eben nicht von den ersten 10%. Dann reden wir vom Feinschliff. Weil die können alle gegen den Ball treten, die können alle mit dem Ball dribbeln. Das können die nicht so schnell wie dein Vergleichswert, ja, richtig. Aber sie sind in der Lage dazu, das Spiel zu beherrschen und zu meistern, wenn sie in einem leistungsgleichen Duell eingeteilt werden. Im Kern, um das alles jetzt zusammenzufassen, ist das Problem eigentlich nur die Leistungsheterogenität, die Unterschiede im Leistungsstand der Kinder. Und daraus, glaube ich, ziehen wir als Trainer ganz, ganz, ganz oft falsche Rückschlüsse. Weil wir etwas miteinander vergleichen, was nicht zu vergleichen ist. Weil wir das Kind vergleichen, das jeden Tag 2 Stunden auf den Bolzer geht, mit dem Kind, das einmal die Woche im Schnitt im Training ist. Und wenn ich daraus, aus dieser Analyse in mein Training ableite, also was sollte ich mit diesem Kind nächste Woche machen, da mache ich, glaube ich, ganz, ganz große Fehler, weil das nicht die Themen sind, an denen das Kind arbeiten sollte.
Doch, die Analyse mit, ich muss was Bestimmtes mit dem Kind machen, also dieses, was er ja auch beschreibt, mit dem Rausnehmen bei einem 3 gegen 3 und den Auswechselspieler die 10% drauf schaffen, das sollte ich schon machen, aber das sollte ich in so einer Art und Weise machen, dass dieses Kind aufhört oder anfängt, besser gesagt, nicht nur im Training Fußball zu spielen. Also dieses, ich zeig.
Hey, ich verstehe nicht, also du machst aus Techniktraining jetzt die 3 Minuten etwas Motivierendes für das Kind, dass es außerhalb Fußball spielt.
Ja.
Das ist Quatsch.
Nein.
Na klar.
Ich muss doch, ich muss es doch schaffen, in diesem, also bevor es, anstatt dass es an der Seite rumsteht und nichts macht und irgendwie auf dem Ball sitzt oder einen Fuß auf dem Ball hebt.
Warum sollte das überhaupt der Fall sein?
Weil ich 7 Kinder habe und ein 3 gegen 3 Spiel. In der perfekten Welt wird es natürlich auch irgendwie mit eingebaut als neutrale Person oder was auch immer.
Wir spielen 4 gegen 3 oder ich spiele mit als Coach.
Ja. Okay, ja.
Also
sind nicht alle so viel im hohen Alter wie du. So, mein Punkt ist aber, wenn er für sich sagt, okay, ich habe die anderen 6 Stück, habe ich in der Art und Weise so, dass sie in 3 gegen 3 spielen und ich möchte einfach in einem 1:1, auch es muss ja gar nicht dieser Technik-Einschleiffokus sein, aber ich möchte in diesem 1:1 Umgang mit dem Kind dem vermitteln, hey, schau mal, ich kann mit dem Ball. Ich kann den auch mal so passen, ich kann auch mal mit dem Ball, weiß ich nicht, den Ball irgendwie hoch springen lassen und annehmen lassen. Also ihm einfach zu zeigen, hey, man kann mit einem Ball auch außerhalb der Trainingszeit Dinge tun, die ich sonst, wo das Kind sonst nicht draufkommt, selber. Weil es halt nicht irgendwie einen großen Bruder hat, der mit dem er im Garten spielt oder so. Also ich würde diese 4, 5, 6 Minuten, und wahrscheinlich dürften es eigentlich nicht mehr als 2, 3 Minuten sein, wo das draußen rumsteht, nutzen, um dem quasi zu vermitteln, hey, lass uns gemeinsam Spaß haben mit dem Ball, ob du jetzt mit mir den Ball hin und her passt in irgendeiner Art und Weise und wir eine kleine Challenge machen oder ob du das gegen das Garagentor daheim machst oder im Flur gegen die Badtür oder so. Das wäre der Ansatz, den ich fahren würde.
Boah.
Das, was wir die letzten Wochen auch immer wieder besprochen haben, den Kindern zu vermitteln, es macht Spaß, einen Umgang mit dem Ball zu haben. Und wenn es halt momentan ist, dass ich jetzt ein 3 gegen 3 gespielt habe und einer steht halt draußen, dann ist das die bessere Alternative, als das Kind draußen stehen zu lassen.
Ja, aber ich finde, du gehst jetzt diese ganzen falschen Annahmen mit und jetzt machen wir Schadensbegrenzung, indem wir jetzt halt noch sagen, okay, jetzt machen wir noch ein bisschen Ball hochwerfen und jonglieren.
Nein.
Da gehe ich gar nicht mit und das, was du so ein bisschen angekratzt hast, das stimmt ja auch nur, wenn das Kind darüber motiviert wird, dass es jetzt mit dem Ball was macht. Ich würde aus dieser Interaktion, die der Trainer mit den Kindern gewählt hat, die ich sehr schön finde, weil dieses Kind eine Aufmerksamkeit des Coaches bekommt, die es sonst nicht bekommt. Wenn der für 3 Minuten mit dem einfach nur quatscht und fragt, wie es ihm geht und ob er sich aufs nächste Training freut und was ihm heute besonders gut gefallen hat, dann hätte das für mich den gleichen Wert wie er zeigt ihm jetzt, ob man mit der Außenseite oder der Innenseite jongliert. Das kann bei einem anderen Kind nämlich einen viel größeren Effekt haben als wiederum bei Kind XY. Und da würde ich extrem unterscheiden zwischen, was ist der Zweck, der Sinn dieser paar Minuten, die ich mich individuell dem Kind widme. Und da würde ich nicht den Fehler machen, das auf solche Sachen immer zu beschränken, weil Kinder sehr unterschiedlich sind und dem anderen Kind, das vielleicht einfach ein bisschen seltener ins Training kommt, ein bisschen seltener rausgeht, kicken, weil deswegen ist es in dem Zustand, der beschrieben wird, oder eben ein Anfänger, so wie es beschrieben wurde. Ich glaube, dass dieses Kind etwas anderes braucht als, guck mal, du kannst doch in deiner Freizeit auch eine Stunde gegen Garagentor kicken, das macht auch richtig Spaß. Weil was ich sicher weiß, ist, dass ein Kind, das eher das Gefühl hat, dass es hinten dran hängt, das nicht tun wird. Auf gar keinen Fall. Es wird aber wiederkommen, wenn es Gefühl hat, mein Trainer kümmert sich um mich und ich bin ihm wichtig.
Ja, aber das hast du doch gerade gesagt, machst du nicht, indem du nämlich ein 4 gegen 3 spielst. Da habe ich diese Interaktion ja gar nicht. Da schmeiße ich das mit rein, okay, dann ist es in der Überzahlmannschaft mit dabei, dann kriegt es noch weniger den Ball. Also darum, da habe ich ja noch weniger Feedback und Interaktion.
Darum geht's nicht. Aber du hast dich, also ich meine, wenn wir jetzt anfangen und sagen, ja klar, wir machen in jeder Übung einfach Standzeiten für alle Kinder, dann ist es ja was Gutes, weil dann können wir mit denen in der Standzeit was machen. Das ist ja dann keine Standzeit mehr. Es ist doch ein organisiertes Stationstraining, bestehend aus, da spielen 6 und da ist einer. Das hat ja mit Standzeiten nichts mehr zu tun.
Habe ich auch nicht gesagt.
Doch, hast du gesagt. Und das hast du mir jetzt gerade eben...
Ich sage in der Situation, in der Motivation, die dieser Trainer mit seiner Frage an den Tag legt, würde ich ihm empfehlen, dann nicht in den 4 gegen 3 zu gehen oder sonst irgendwas, sondern nimm dieses Kind, hast du recht. Ganz wichtig, bevor du dieses Kind nimmst, ist deine Gedanken, die du hast, nicht, ich muss den jetzt technisch besser machen, indem ich dem zeige, wie das Bein durchschwingt, sondern ich nutze diese Zeit entweder auf einer emotionalen Ebene oder auf irgendeiner anderen Ebene, um ihm zu vermitteln, schau mal, das ist ein Fußball, mit dem kannst du Sachen machen, gut oder schlecht, die machen Spaß, die machen keinen Spaß. Das ist deine Aufgabe.
Yes. So, wenn die Leute mein Bild gesehen hätten, hätten sie gesehen, wie stark ich nicke und ihr zustimme bei diesem Thema. Das finde ich das Allerwertvollste in diesem Moment. Und dann ist es aber für mich eben nicht mehr ein Schadensbegrenzung im Sinne von, ich habe eine ungerade Anzahl und hatte jetzt einen Auswechselspieler und frage mich, was kann ich halt jetzt mit dem machen? Sondern es ist doch die ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ich habe hier immer ein oder zwei Spieler bei mir oder drei, weil wenn es ungerade ist, machen auch ungerade Zahlen auf der anderen Seite Sinn, habe ich bei mir und ich habe jetzt mit denen die Möglichkeit, etwas zu tun, was ich sonst nie tun kann, nämlich auf sie einzugehen, mir die Zeit zu nehmen für sie, zu sehen, wie sie auf Dinge reagieren. Und das finde ich dann wiederum schön. Und dann wird aus einem, ah scheiße, ich habe 7 Kinder, was mache ich mit dem einen, der übrig bleibt, wird ein, ah geil, ich habe 7 Kinder, jetzt kann ich mit einer ungeraden Anzahl draußen noch etwas tun, wozu ich sonst im Trainingsbetrieb nicht komme. Und das ist sehr schön. Und das dreht genau mit dem Satz, den du jetzt nochmal, oder den Sätzen, die du nochmal zusammengefasst hast, finde ich auch extrem die Perspektive hin zum Kind. Also was braucht dieses Kind jetzt, damit es mehr zum Training kommt, sich lieber in der Freizeit bewegt, den Ball schnappt und einfach ein emotional positiv aufgeladenes Bild mit diesem Fußball dann erzeugen kann. Und jetzt merken wir aber, finde ich auch, über die letzten 3-4 Minuten, dass wir halt gar nicht mehr über Techniktraining sprechen. Weil das kann eine Methode sein, dem Kind das zu geben. Und wenn ich jetzt denke, auch wenn wir auf Workshops sind und dann Gruppen haben, die wir sehr selten trainieren, dann will das Kind diese ganzen Techniksachen sehen und verstehen. Und wenn du dem Trick vormachst, dass es schon gut kann. Das ist dann richtig motiviert und schnappt sich einen Ball und versucht es 20 Mal sofort hinzubekommen. Das andere Kind, das noch nicht so weit ist, ist ja nach dem zweiten Mal eigentlich frustriert und macht dann nicht mehr so richtig mit. Und diese Bandbreite gilt es, glaube ich, auch extrem zu beachten, um sicherzustellen, dass sie nächstes Jahr in der D-Jugend halt auch noch alle dabei sind. Weil sonst war das ganze Techniktraining für die Katz, wenn er sagt, ich habe keinen Bock mehr.
Da gehe ich absolut mit. Aber nochmal der Hinweis, 23. Februar gibt es eben die Fortbildung spezifisch zum Techniktraining. Also es geht nicht quasi um irgendwelche motivationalen Themen und grundsätzliche, sondern wir sprechen dezidiert davon, wie man Technik vermitteln sollte im Kinder- und Jugendfußball. Diese Fortbildung ist kostenlos, also ist eigentlich Teil der Plus-Plattform. Wir schalten die aber frei, diese Veranstaltungen. Und jetzt der Hinweis für alle, ich packe die Erklärungen, wie man das macht, in die Shownotes. Wenn du momentan noch ein Vereins-Abo-Kunde bist, im Sinne von, dass du nichts zahlst, weil der Verein das für dich übernommen hat, beziehungsweise ihr einen kostenlosen Zugang habt oder du noch gar nicht auf der Videoplattform warst bisher, dann hast du jetzt die Möglichkeit, einen Monat nämlich kostenlos die Videoplattform Plus zu testen. Was wir neben den Livestreams und den Fortbildungen machen, ist ja, dass wir jeden Montag, so wie jetzt auch diesen Montag, an dem wir das Ganze hier aufnehmen, dein Training ins Postfach schicken. Also du kriegst 2 fertige Einheiten für deine E-Jugend, für deine F-Jugend, für deine D-Jugend, die du nehmen kannst und die funktioniert, weil Sakko und ich die geplant und eingesprochen haben. Das alles kannst du haben, kostenlos, einen Monat lang, packen wir in die Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, Sakko, kümmern wir uns nochmal um das zweite Thema, beziehungsweise die zweite Frage. Ich hoffe, die Antwort für das Thema, das jetzt gerade angesprochen wurde, ist so ausreichend für den Fragensteller. Gehe ich jetzt aber einfach mal davon aus, wenn ich einfach die Technikfortbildung am 23. angucken. Und zwar ist die zweite Frage: Ich bin und betreue eine Jugendmannschaft. Jahrgang 2019. Wir haben schon als Fußballkindergarten angefangen, da waren die meisten 4 oder 5 Jahre. Wir sind mit 2 Trainern und 3 Betreuern gut aufgestellt und trainieren 2-mal die Woche. Unser Problem ist ein riesiges Leistungsgefälle. Von den 19 Spielern ist die eine Hälfte gut bis sehr gut und will immer den Ball und gewinnen. Die andere Hälfte ist sehr schwach bis maximal mittel und es gibt einige, die trotz 2 Jahre Training große Probleme mit dem Ball haben oder andere Dinge machen als Fußball spielen. Die Starken funktionieren von alleine und wir fordern sie mit dem ein oder anderen F-Jugendturnier. Die Schwachen sehen vermutlich nur beim Training oder Turnier den Fußball. Wenn die Gruppe gemischt zum Beispiel, wenn nicht genug Kinder da sind, gibt es nur Frust. Ansonsten sind wir gezwungen, die Gruppen konsequent nach Stärken zu trennen. Boah, da muss doch irgendwo ein Komma hin. Ich finde es gut, auch die Schwachen zu unterstützen, denn Bewegung ist wichtig. Wir geben uns große Mühe, dass die Eltern auch regelmäßig anerkennen. Leider wird das Training mit den sehr schwachen 3 bis 4 Kindern nicht besser und frustriert, weil man keine Fortschritte sieht und das Training dadurch auch gestört wird. Wie sollte man damit umgehen? Sind wir zu ambitioniert und sollten gar nichts ändern oder gibt es einen Punkt, an dem man nicht mehr jedes Kind mitnehmen kann? Um jetzt nicht den Fehler zu machen, Sakko, dass wir quasi das gleiche Thema nochmal auf eine ähnliche Art und Weise beleuchten mit innerer und äußerer Differenzierung, würde ich gerne, du holst aus.
Nö, ich denke das auch aus einer anderen
Ich würde Richtung, es gerne aus einer, anderen, ja. aus einer anderen Brille diskutieren, wie wir die vorherige Frage diskutiert haben. Ich habe die Hoffnung, dass du in die gleiche Richtung gehst, deshalb führ mal aus.
Ah, okay. Da für diesen Fall, also erstmal dieses, warte mal, was war der letzte Satz? Gibt es einen Punkt, an dem man nicht mehr jedes Kind mitnehmen kann? Wir sprechen von G-Jugend. Also bitte bei 6-Jährigen nicht anfangen, denen zu sagen, dass sie keinen Fußball spielen sollen, nur weil sie jetzt aktuell, keine Ahnung, lieber nach den Flugzeugen gucken, die da rumfliegen, die auch sehr spannend sein können, als deinen vielleicht auch einfach nicht angepassten Ausführungen dann zuzuhören. Also bitte, bitte, bitte keinem Kind den Spaß am Fußball nehmen, weil man als Trainer frustriert ist, dass sie nicht so gut sind wie die Besten. Dann aber, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die einfachste Lösung hier für diesen Fall ist es, dass die ihre 3, 4, 5 besten Bambinis nehmen, und die spielen ja schon auf F-Jugendniveau, so ich das verstanden habe, und einfach dem F-Jugendtrainer geben. Dann können die sich nämlich voll und ganz um die noch verbleibenden Kinder kümmern und die besser machen, weil das ist ja irgendwie der Kern der Trainertätigkeit, dass ich Kinder auch weiterentwickeln kann, Spaß am Fußball vermitteln. Das ist mit einem großen Leistungsgefälle schwierig, vor allem bei so jungen Kindern. Und es ist viel einfacher, wenn ich A, weniger Kinder habe und B, die Kinder auch noch enger beisammen sind auf dem Leistungsniveau. Und in diesem Fall ist es einfachste nicht, die Schwächsten wegzuschicken, weil das ist das Todesurteil für euren Verein, sondern die Besten halt nach oben zu schieben. Problem gelöst. Jetzt habt ihr genauso viel Trainer und Betreuer, weniger Kinder und könnt euch richtig gut auf die konzentrieren.
Da gehe ich mit.
Aber wir wissen ja, was der Trainer sagt, wenn er das hört.
Da ist ja mein Sohn dabei. Soll der jetzt in der F-Jugend spielen? Ich muss mich mit den Assis in der Familie ab. Ja, ist korrekt. Es Also die haben ja schon mal einen sehr, sehr guten Betreuungsschlüssel. Das ist ja schon eine Luxussituation. Und dann ist meine Lösung, um quasi, man soll ja auch als Trainer ein bisschen Spaß haben, dann habe ich halt ein Stationstraining. Also dann habe ich halt rotierende Gruppen und ganz wichtig, es gibt nicht einen Trainer, der in den Stationstraining immer bei der gleichen Gruppe dabei bleibt, sondern man hat quasi immer den Wechsel zwischen, du hast eine Gruppe 20 Minuten, Viertelstunde, wo es Spaß macht und dann eine Gruppe, wo du lernst, okay, es machen andere Sachen Spaß. Also da ist es dann halt nicht das 1 gegen 1 fetzt und es ist hochintensiv, sondern da ist es halt das 1 gegen 1 wird genutzt, dass von diesen 4, 5 Kindern, das nicht kicken kann und nicht kicken will, dass eins davon plötzlich merkt, oh ja, das macht ja Spaß, so ein 1 gegen 1. Also dass man quasi direkt einen anderen Anspruch hat an das, was man den Kindern vermitteln möchte. Das ist ja, nochmal, das ist Bambini, da bin ich mir sicher, ist ein Großteil auch noch davon, die wissen auch gar nicht, wie man sich in einer sozialen Gruppe verhält. Und da muss man dann natürlich auch klar sagen, es ist auch nicht nur deine Aufgabe, den Kindern zu vermitteln, wie man in einem sozialen Gefüge außerhalb der Familie sich verhält. Das gibt es ja auch noch Kindergarten. Das auch noch eine Rolle spielt und andere soziale Institutionen. Also solange das jetzt nicht irgendwie ausartet in die Kinder, also für die ist es einfach nur ein, sie sitzen auf dem Platz und pflücken Blumen oder spielen mit dem Granulat rum auf dem Kunstrasen. Solange das nicht der Fall ist, solltest du einfach da Stück für Stück gucken. Wenn das aber der Fall ist und das Gefühl hast, die wollen eigentlich gar nicht trainieren, dann müssen die doch auch nicht trainieren. Dann bau da ein Feld auf, stell ein Minitor hin, drei Bälle, irgendein Vater oder irgendeine Mutter, die sowieso das ganze Training dabei ist, guckt, dass die nicht sich aufs Tor hängen, dass es nicht umfällt, das Minitor, und fertig. Und irgendwann kommen die von alleine und irgendwann sagen die, hey, ich hätte jetzt mal wieder Lust. So.
Aber ich, also. Ja, also ich, auch hier wieder, also es wird dann was konstruiert, das nicht geeignet ist und dann hat man auf einmal Probleme. Und will diese Probleme lösen, die eigentlich nur Symptom einer falschen Systematik sind. Wir reden, wie du richtig sagst, ja von eigentlich kleinen Babys. Also die können sich nicht die Schuhe binden. Ich bin froh, wenn die 60 Minuten unbeschadet überstehen. Dass da welche dabei sind, die jetzt auch wieder weiter sind, ist doch normal. Das gehört halt dazu. Und das ist dann aber die Messlatte. Weil das Problem wird eben nicht beschrieben als, hey, wir haben ganz viele normale Kinder und wir haben zwei abnormale, nämlich die sind viel besser als die anderen. Was mache ich denn mit denen? Die stören mein Training, weil die sind viel besser als die anderen. Die nerven, weil ich jetzt gucken muss, mein Training anzupassen, dass die Besten jetzt auch funktionieren. So wird es aber nicht gesehen. Es werden immer die Besten genommen und dann sind die anderen das Problem. Und das nervt mich so, weil diese Ansicht ist das Grundproblem dieser ganzen verquerten Ansicht dann, wie wir Training gestalten müssen, dass wir uns ständig auf die Falschen fokussieren. Das sind die Besten. Gib sie dem Nachbarverein, der höherklassig spielt. Gib sie in die F-Jugend ab, die besser ist. Wenn du das Problem in der E- und D-Jugend hast, dann guck, dass die Kinder in einem Umfeld spielen, das ihnen angemessener ist als der Durchschnitt bei dir in deiner Mannschaft. Ja, aber als Trainer und dann können wir halt nicht mehr Leistungsstaffel spielen, dann spielen wir nur noch Kreisstaffel und
nee, gut,
dann.
Oder aber ist ja Bambini, da habe ich ja nicht mal das.
Nee, habe ich nicht, aber es ist genau die gleiche Kerbe, die die Leute dann da schlagen und denken. Und das, also ich würde kein Fußballtraining machen mit denen. Auf gar keinen Fall. Ich sehe, welche Möglichkeiten die Kinder haben, sich motorisch gut zu entwickeln. Und das, was du beschrieben hast als Stationstraining, finde ich halt deswegen cool, weil ich daraus eine Geschichte basteln kann. Und die Geschichte ist dann eben nicht, wir üben jetzt Passspiel, sondern die Geschichte, und das ist immer mein klassisches Beispiel hier, weil es, finde ich, anschaulich ist, hey, wir haben jetzt die nächsten 60 Minuten Zeit, dass wir am Ende die Prinzessin retten müssen vor dem Drachen. So, und dann hast du halt diese X Stationen, die du halt nacheinander durchspielen musst. Und bei jeder Station ist halt ein kleiner Schritt, eine kleine Etappe auf dem Weg, um die Prinzessin vor dem Drachen zu retten. Und jetzt müssen wir am Anfang durch den verbotenen Wald laufen. Was wir auf jeden Fall aufpassen müssen, ist, dass wir in dem verbotenen Wald keinen Baum berühren. Weil wenn wir einen Baum berühren, dann müssen wir wieder ganz zurück und wir verlieren Zeit und wir müssen es halt schnell schaffen, weil sonst. Also die Prinzessin stirbt nicht, aber dann fliegt der Drache weg mit ihr. Ja. So, und jetzt haben die diese gleichen zeitlichen Druckkomponenten, aber wir haben vielleicht unterschiedlich dichte Wälder. Also bei Gruppe 1, wo halt meine 3, 4 Topspieler sind, habe ich halt einen sehr dichten verbotenen Wald und bei Gruppe 3, wo das nicht so ist, habe ich einen weniger dichten Wald. Und die müssen aber trotzdem diese Strecke überbrücken. Zum Beispiel vom Punkt A nach Punkt B, dazwischen sind diese Hütchen als Bäume aufgebaut und die müssen hin und zurück und dürfen quasi keinen Baum berühren. So, dann geht's weiter. Das nächste ist halt, wir müssen so ein Tor aufschießen, weil ein Tor versperrt uns den Weg. Ja, dann müssen wir halt als Gruppe mindestens 15 Mal das Minitor treffen oder das große Tor oder was auch immer. Und jetzt habe ich denen einen Zweck gegeben, warum sie sich überhaupt konzentrieren sollten. Und es wird nämlich dann auch vergessen im Rahmen dieser sozialen Zusammenkunft. Ich will die Art zu einer Gruppe formen, dass wir gemeinsam etwas schaffen. Das schaffe ich eben, indem alle Tore von allen zählen, damit das Tor einstürzt. Und jeder für sich hat aber nicht diese große Herausforderung, dass er jetzt gegen den anderen, gegen ein anderes Team und so weiter und wie viele Tore hat der andere gemacht und ich lieg hinten mit 5 Toren, das ist halt scheiße, scheiß Gefühl. Das gibt's ja alles nicht. So, und dann macht's mir, glaube ich, als Trainer auch so viel mehr Spaß, diese Geschichte zu erzählen, die Kids mit der Geschichte bei Laune zu halten und mit der Geschichte in Bewegung zu bringen. Und wenn ihr das anfangt als Coaches in diesen Altersstufen, dann wird nach dem allerersten Mal, wo ihr das gemacht habt, beim nächsten Mal die Kinder kommen und sagen, um was geht's heute? Was ist heute die Mission? Was ist heute unser Auftrag? Und dann sind wir halt beim nächsten Mal Geheimagenten. Und so kann ich auch taktische Themen, Verhaltensthemen in diese Geschichten extrem schön implementieren, weil ich die Sachen akzentuieren kann, die mir halt jetzt für den Moment wichtig sind. Und wenn es mehr um Kooperation geht, dann wähle ich halt eine Aufgabe, wo die zusammen etwas machen müssen. Wo sie an den Händen haltend als Kette irgendwo drüber dribbeln müssen, weil dann kann der Schnellste nicht der Schnellste sein, sondern muss gucken, dass er halt das Tempo anpasst an die anderen. Und so bekommen wir Dinge rein, die dann halt gut funktionieren. Und das ist dann halt im Durchschnitt besser angepasst, als wir machen Fußballtraining und bei dem Fußballtraining kommen die auf dem Stand von F-Jugendlichen gut mit. Und die halt auf dem Stand von einem Bambini-Kind kommen nicht mit. Und jetzt habe ich mir künstlich ein Problem geschaffen, das gar nicht da wäre, wenn ich ordentlich mit der Gruppe umgehen würde.
Ja, du sprichst sehr viele grundlegende Sachen an. Da nochmal ein weiterer Hinweis. Es gibt das Trainer-Starter-Set Bambini, das wir haben. Und da erklären wir, das haben wir ja für alle Altersbereiche, da sprechen wir genau darüber, was ist denn eigentlich die Aufgabe für dich in dem Altersbereich. Das ist ja auch das, was du immer sagst. Wenn Kinder oder Trainer in die F-Jugend, in die E-Jugend kommen, dann haben wir immer die Erwartung, dass die das neue Spielformat, die neue Anforderung sofort umgesetzt bekommen. Das ist ja aber nicht der Anspruch. Der Anspruch ist ja, du hast jetzt 2 Jahre Zeit, um Kinder fit zu machen für ein F-Jugendtraining. Also es muss jetzt im Februar, es muss jetzt noch nicht funktionieren für ein Kind, das zum ersten Mal seit im August jetzt bei dir im Training war. Nächstes Jahr im Sommer, da kannst du sagen, hey, verhält es sich normal? Schafft es das, einem Erwachsenen in die Augen zu gucken oder zumindest Hallo zu sagen? Schafft es das, seinen Ball zu nehmen und nicht sofort irgendwo hinzurennen damit und weinen, dir das mal zu Mama rauszurennen, wenn es gefoult wurde oder wenn was passiert ist? Du hast 2 Jahre dafür Zeit. Das sprechen wir auch an im Trainer-Starter-Set Bambini. Da gerne mal reingucken, beziehungsweise das erwerben. Ich packe auch in die Shownotes rein einen Link zu unserem ersten Schritte auf der Videoplattform. Da haben wir so eine kleine Sammlung an Videos für jeden Altersbereich. Da sind auch fertige Trainingseinheiten drin. Das kann durchaus auch mal was sein. Gut, Sakko. Ich hoffe, wir konnten diese 2 Fragen so halbwegs erörtern. Man sieht immer, es ist nicht ganz, es gibt kein Schwarz und Weiß. Ganz oft gibt es irgendwie so grundsätzlichere Themen, die man doch dann irgendwie besprechen sollte oder sich Gedanken dazu machen sollte. Und es ist dann immer, finde ich, sehr, sehr schwer, das für sich als Trainer dauerhaft in den Kopf zu bekommen. Also sich zu lösen von diesen Glaubenssätzen und von diesen Sachen, die man ja auch immer wieder vorgelebt bekommt, auch im eigenen Verein. Wenn ich jetzt als Bambini-Trainer über dieses Thema spreche und mit meinem E-Jugendtrainer drüber spreche, der vielleicht nicht so klar in der Birne ist, dann ist es wahnsinnig schwierig, weil der halt sagt, boah, ja, also ich würde es so und so machen. Oder ich spreche mit dem A-Jugendtrainer, weil das der cleverste im Verein ist. Der wird sagen, ja, ich mache das so oder so. Ja, ist halt nicht A-Jugendtraining, ist halt Kindergarten. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ich denke auch und deswegen triggern mich manchmal diese Fragen, die ja ständig in die gleiche Richtung gehen. Und also für mich ist es immer dieses Bild aus, wir schaffen eine Umgebung für die Kinder, die nicht angepasst ist und doktern dann an den Problemen herum, die die Symptome sind aus dieser falschen Umgebung. Und ich habe das Gefühl vielleicht auch nochmal mehr festgestellt jetzt auch mit unserem Hund, den wir jetzt seit fast einem Jahr haben.
Also nicht Sakko und ich, sondern Sakko privat.
Also Josh und ich haben uns und da spricht man oft von so Reizlage. Und also ich muss mit dem Hund zum Beispiel nicht trainieren, dass der Sitz macht, wenn er das noch nicht kann, und gehe dafür in die Fußgängerzone in einer Großstadt. Der Hund wird nonstop damit beschäftigt sein, durch die Gegend zu gucken und irgendwo hinzuziehen, weil er irgendwas spannender findet als das, was ich da gerade mit ihm machen will. Und jetzt gehe ich hin und beschreibe diese Problematik quasi dem Hundetrainer und sage dem, du, mein Hund kann keinen Sitz. Also was mache ich denn da eigentlich? Also wie gehe ich jetzt das Thema denn an? Und jetzt könnte er mir anfangen, ja Sachen zu erklären, wie das halt besser klappt. Also brauchst ein anderes, keine Ahnung, Leckerli oder dein Finger musst du so halten und du musst es so sagen und Sitz sagen wir sowieso nicht mehr, sondern wir sagen Sit mittlerweile oder was auch immer. Und das wird ja kein einziges Problem lösen. Und korrekt wäre zu sagen, ihr trainiert im falschen Setting. Du musst raus aus der Fußgängerzone, du musst nach Hause, wo der Hund die Umgebung kennt, geringe Reizlage und sich da auf dich konzentrieren kann. Und da übst du erst mit ihm. Und wenn es klappt, dann gehst du einmal vor die Tür. Und dieses Schrittweise, was da nochmal so extrem rauskommt, weil du auch in einem 1:1 bist, weil du eben nur dieses eine Lebewesen dann siehst und dann sehr schnell feststellen kannst, das wird dann in diesem Gruppenkontext immer so ein bisschen überfahren, weil wir die ganze Gruppe sehen und da sind schon sehr gut erzogene Schäferhunde dabei. Also die haben das halt einfach schon 2 Jahre gemacht und bei denen klappt das super, auch in so einer reizvollen Umgebung. Aber eben auch der Welpe, der es noch gar nicht kann. Und das finde ich also extrem, was die Parallelen hergeben in diesen Trainingsszenarien. Und da wird es mir so klar, weil also der Hund läuft einfach weg. Das Kind steht dann trotzdem noch da, aber fängt dann an, Flugzeuge anzugucken und Gänseblümchen zu pflanzen. Zu pflanzen wäre auch geil, aber zu pflücken. Und da glaube ich, als Trainer erstmal zu gucken, ist denn der Rahmen, den wir hier anbieten, geeignet für einen großen Teil der Gruppe? Und das Allereinfachste ist es immer, beim Setzen des Rahmens die Besten auszuklammern und nicht die Schwächsten.
Ja.
Weil die Besten kommen auch dann klar, wenn die Übungen zu leicht sind. Können sie trotzdem mitmachen. Und dann kann man irgendwann entscheiden, ist das hier noch der richtige Rahmen für die. Aber diese Abnormalität in der Leistung nicht zum Standard zu machen und zum Maßstab und dann frustriert zu sein, warum die anderen da noch nicht sind. Sondern die breite Masse und vor allem die Kinder, die frisch angefangen haben und noch nicht so gut sind, das sind die, die viel, viel, viel wichtiger sind. Die brauchen noch viel mehr Betreuung, als das Kind, das sowieso schon 1000 Mal auf dem Bolzplatz geht. Das wird seinen Weg machen, auch ohne dich. Und das andere Kind wird aber aufhören, wenn du es 3 Monate nicht schaffst, ihm bei Laune zu halten. Und ein Kind, das kein Fußball spielt, ist einfach ein verlorenes Kind für uns alle, für uns als Coach, für uns als Verein, für unsere eigene erste Mannschaft in 15 Jahren, für den, der in 30 Jahren die Würstchen brät, der in 40 Jahren den Vorstand macht. Das alles sind doch die riesigen Probleme, die daraus entstehen, dass wir in der Bambini meinen, Kinder wegschicken zu müssen, weil sie nicht gut genug sind.
Mord.
Ein Wort zum Sonntag.
Zum Montag. mir bleibt nur noch der Hinweis, Livestream 23. Februar zum Thema Techniktraining. Einfach auf den Link in den Shownotes klicken, könnt ihr euch den angucken. Und wenn du noch kein Videoplattform Plus Abonnent, Mitglied bist, dann kannst du über den Weg, den ich auch in die Shownotes packe, dir einen Monat Videoplattform Plus für den März sozusagen sichern. Wir begrenzen das Ganze zeitlich, dass da auch ein bisschen Druck dahinter ist für euch, dass ihr es auch macht und nicht sagt, ja, ich gucke mal im März, ich gucke mal im August oder im September. Heißt, da gerne in die Shownotes gucken und dann hätte ich gesagt, Sakko, sprechen wir uns nächste Woche wieder mit einem anderen spannenden Thema. Vielen Dank.
Bis dann.